Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 31. Mai 2021, letzter Tag im Mai. Montag, Anfang der Session in Bern. Dominik Feusi hat jetzt gerade angefangen. Wie ist so der Eindruck? Wie ist die Stimmung? Ist es Katerstimmung nach dem Abbruch vom Rahmenabkommen oder beschäftigt das die Leute nicht mehr so sehr?
Es ist ein bisschen beides. Man ist ein bisschen froh, habe ich den Eindruck, dass Beizen wieder offen sind. Es ist ein bisschen eine gelöste Stimmung. Und dann gibt es die, die auch gelöst sind wegen dem Rahmenabkommen. Und dann gibt es die, die wirklich Katzenjammer in den Augen haben, die wirklich sich überlegen, auf der Raucherterrasse diskutiert man, wo man hin will. Insbesondere auf der linken Seite beim Rahmenabkommen. Und es ist so ein bisschen eine gespannte Frage, was wird jetzt passieren? Es ist bis jetzt bei der EU noch nicht viel passiert. Das haben andere zu Recht ein bisschen in die Waagschale geworfen. Aber andere sagen, ja, es kommt dann schon noch, wir müssen schon noch warten.
Gut, jetzt erstens, du hast gesagt, das ist die linke Seite. Ich nehme an, das sind nicht die Grünliberalen und auch nicht die Grünen, sondern es ist die SP, oder? Die SP, die sich jetzt sehr stark beschäftigt mit sich selber. Was sind dort so die zwei, wie soll ich sagen, Haltungen?
Ja, es ist natürlich so, dass die SP, ich glaube, das haben wir ja schon ein paar Mal geschrieben beim Nebelspalter, dass sie natürlich ein Problem haben mit dem Spagat. Das haben auch andere Journalisten gemerkt, dass sie einerseits der EU beitreten will, andererseits eben nicht zufrieden ist mit dem Lohnschutz, also vor allem der gewerkschaftliche Flügel. Es gibt wirklich drei Haltungen, die jetzt sagen, der EU-Beitritt sofort, die sagen, ja, wir müssen den EWR führen, einfach sozusagen ein Rahmenabkommen, das ein bisschen besser ist, aber wo auch Nachvollzug natürlich von Recht würde beinhalten. Und dann gibt es die Dritten, die sagen, jetzt wartet einmal. Wir lösen jetzt einfach einmal die unmittelbaren Fragen, lösen, sprich Kohäsionsbeitrag, Horizon, also die Forschungszusammenarbeit oder so.
Aber könnte man ein bisschen argumentieren, sie sind eigentlich selber ein bisschen verschrocken? Weil wahrscheinlich jetzt gerade in so, sagen wir, zugewandten Orten von der SP, ja, halt schon sehr viel Kritik jetzt gekommen ist und wahrscheinlich kann man auch vorstellen, dass von der Basis her noch viel Kritik gekommen ist von der, ja, doch eher sozialliberalen, eigentlich bürgerlichen SP. Ist das eigentlich der Grund, dass sie jetzt da fast ein bisschen nervös reagieren?
Ja, also ich glaube, es gibt die, die davon ausgegangen, also vor allem die Aussenpolitiker, die davon ausgegangen sind, dass die SP dann gleich, dass der Bundesrat gleich nachgibt, die sind schon ein bisschen verknüpft. Und zwar insbesondere auch ab der deutlichen Sprache, oder? Ich meine, man hat ja den Brief von Frau von der Leyen aus Kommuniqué für die Medien, hat man können abgeschwächt formulieren, hat man nicht gemacht, oder? Ich glaube, das ist schon ein bisschen, für die ist es schon ein bisschen, die sind schon ein bisschen entsetzt, oder? Und es ist auch schwierig jetzt irgendwie für die SP aus dem noch etwas zu machen. Die Option, die man immer wieder gehört hat, nämlich zombifizieren, also wir haben dem, du und ich, haben dem so gesagt, ein Zombie daraus, ein Untot.
Nicht zombifizieren,
nein, zombifizieren. Genau. Also, oder sozusagen, dass man einfach jetzt das ein bisschen auf die Seite legt und es ist dann ein untotes Abkommen und man kann es einfach wieder führen. Das ist wirklich vom Tisch. Ich glaube, das ist wirklich für 20, für immer. Oder?
Das ist der Schock, oder? Das ist wirklich nicht erwartet. Das hat man nicht erwartet.
Und dann muss ich wirklich sagen, was dich verrückt ist, oder? Ich meine, es haben viele SP-Parlamentarier ein bisschen Gewerkschaftsstallgeruch. Aber eigentlich so richtig voll hinter dem Entscheid und hinter der Gewerkschaftslinie steht eigentlich nur der Pierre-Yves Maillard, der Präsident vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ja, alle anderen sind ein bisschen rumdrucksen, oder?
Wie stark würdest du den gewerkschaftlichen Flügel in dieser Fraktion noch einschätzen? Wie viele Leute, kann man wirklich sagen, gehören zum Gewerkschaftsflügel? Ich meine, eben Bardini ist bekannt gewesen, der ist abgewählt worden. Wie viele Leute sind das überhaupt noch?
Oder echte Gewerkschafter, also wir müssen dem vielleicht einmal nachgehen. Ich glaube, es sind wirklich nicht mehr so viele. Es ist einfach so, dass viele noch so ein bisschen bei einer Gewerkschaft dabei sind. Weißt, es macht sich gut. Ich weiss von einem SPler, der das nicht ist und der sagt, weißt, du musst noch irgendwo bei einer Gewerkschaft dabei sein, wenn in der SP-Fraktion Karriere machen willst. Und er ist es nicht, weil er das nie war. Er findet, man muss dann nicht irgendwie sich irgendwo einkaufen und so. Aber so richtig, einfach von der Bewegung, also meine Gewerkschaft ist nicht einfach eine Partei, oder? ist eine Bewegung, 150 Jahre Tradition, teilweise noch mehr. Oder? Da glaube ich, das ist wirklich geschmolzen. Das ist wahrscheinlich der Pierre-Yves Maillard und sein guter Freund, der Christian Löwera, der aber bald weg ist.
Und vielleicht noch der Paul Rechsteiner, oder? Der
ja, klar. Entschuldigung, ja.
Dazu, der
ja,
kann man
nicht vergessen. Sehen. Entschuldigung.
Ja, spielt keine Rolle, aber was ich eben schon interessant finde, wir sind jetzt also spontan auf 3 Leute gekommen, vielleicht 4, ist doch sehr wenig, oder? Es zeigt aber auch die Macht, die natürlich Gewerkschaften haben bei der SP. Woran liegt das eigentlich?
Ja, ich glaube wirklich, also das Entscheidende bei der Gewerkschaft ist, dass sie extrem referendumsfähig sind und initiativfähig, oder? Also sie haben auch letzte Woche wieder eine Initiative eingereicht für eine 13. AHV-Rente. Wenn irgendein Gesetz ihnen nicht passt, sie brauchen irgendwie 10 Tage, 2 Wochen, dann haben sie die Unterschriften zusammen. Sie sind halt wirklich gut organisiert. Das ist cool. Und das weiss die SP. Also das kann eben auch, das kann sie auch benutzen, wenn man sich einig ist, wenn es um etwas geht, wo Gewerkschaften auch interessant findet. Und in unserem System ist das natürlich goldwährig, oder? Also, meine, darum ist es so ein Problem, dass Economy Suisse das nicht kann und andere nur mit Mühe und Not, oder? Auf der bürgerlichen
also
Seite.
Also, auf Deutsch gesagt, kann das nur noch die SVP, oder? Das ist die andere Seite.
Ja, kann, und auch nicht einfach so locker vom Hocker, also, ja.
Absolut, absolut. Aber was ich interessant finde, ist bei der SP, und ich glaube wirklich, der Katzenjammer hat auch damit zu tun, dass sie selber eigentlich, glaube ich, ihrem Gourage gar nicht vertraut haben, oder? Sie haben wie nicht gemerkt, dass das einmal Konsequenzen wird haben, oder? Sie haben jetzt jedes Mal eben, der Wermut hat jetzt ganz deutlich gesagt im Tagesanzeiger, oder in der Zürcher Zeitung, ich weiss jetzt gar nicht mehr, letzte Woche, wir wollen das nicht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, viele Sozialdemokraten haben irgendwie insgeheim eben immer gemeint gehabt, es käme dann der rettende weisse Ritter, wo irgendwie heisst, eben, man tut plötzlich den Lohnschutz halt gleich immunisieren, oder die EU gibt plötzlich noch bei der Unionsbürgerrichtlinie. Also, ich habe wie so das Gefühl, die SP hat zwar jetzt wirklich auch 2 Jahre lang gesagt, nein, wir wollen das nicht, aber sie haben nie daran geglaubt, dass es wirklich so weit kommt.
Das ist ein bisschen so, und das hat auch zu der Überraschung geführt. Und ich würde es nicht unbedingt Katzenjammer, glaube ich nicht. Das sind die SPler sind sich bewusst, dass sie das auch können ein bisschen aushalten, den Spagat. Ich glaube auch nicht, weißt jetzt, wenn man das Gefühl hat, die Partei würde es da gerade verreissen. Die Partei, weißt du, ist in anderen Fragen, sobald es dann um die AHV geht und so, steht sie wie ein Front. Und der Cedric Wermuth wird probieren, das einfach super irgendwie so ein bisschen über die Bühne zu schieben. Vielleicht auch die Frage gar nicht mehr so zu betonen.
Also, da sehe ich auch so, wie du sagst, ich meine es vielleicht eher so, und deshalb kann ich das Wort Katzenjammer. Ich glaube, es ist etwas Emotionales. Oder ich glaube, die EU-Frage ist für ganz viele Linke einer von den wichtigsten ideologischen Elementen gewesen, warum sie überhaupt bei der SP sind. Das ist die Identität von der SP ist gewesen, wir sind weltoffen, wir sind europafreundlich, wir sind die Good Guys und wir sind nicht so reaktionär und so unsympathisch wie eben die SVP und so weiter. Und jetzt sind sie plötzlich auch die Nein sagen, oder? Die Nein sagen zu Europa. Und das, glaube ich, ist ein bisschen emotional, würde darauf bestehen, ist das ein Schock? Weil ja. Das haben sie nie gemacht. Oder?
Es gibt sicher auch noch Diskussionsbedarf. Ich nehme auch an, dass man, oder das muss man der SP zugestehen, sie tut dann wirklich, also Delegiertenversammlung, dann wirklich irgendwie über so Sachen auch debattieren und diskutieren. Die haben eine Streitkultur und da bin ich gespannt, weil dort hat es natürlich dann mehr Gewerkschaften.
Ja, und eben, ich würde mal sagen, es wird sehr interessant auch, weil wir haben es betont, das Rahmenabkommen ist meiner Meinung nach ziemlich tot. Wenn die EU nicht irgendwie auf eine sehr gute Idee kommt, dann würde ich behaupten, auch der bilaterale Weg als Idee, dass man einfach so kann im Prinzip schleichend den EU-Beitritt erreichen, die Idee ist auch tot. EU-Beitritt ist, das ist einfach unrealistisch, das wissen alle Linken, das ist nicht ein Projekt, wo man sich wirklich begeistern kann. Also auf Deutsch gesagt, die müssen etwas Neues suchen, die müssen wie einen Ersatz finden für doch einen wichtigen Teil von ihrer politischen Identität.
Ja, und am Schluss muss man sich einfach verschiedene Entscheidungen stellen, oder? Also wollt man einer politischen EU beitreten, da bin ich voll bei dir, das würde erstens abgelehnt werden und der SP auch schaden, noch mehr schaden. Und zweitens ist meiner Ansicht nach, wollt man den privilegierten Marktzugang, den man hat, das bedeutet dann aber EWR, das bedeutet auch Nachvollzug von Recht, das bedeutet auch, Abbau vom Lohnschutz, muss man sagen, oder? Also, es bedeutet dann zwar das EFTA-Gericht und nicht der EuGH, das ist besser. Aber das EFTA-Gericht hat jetzt im Fall von Liechtenstein, ich bin selber an dieser Verhandlung gewesen, in Luxemburg, hat man gesagt, so eine 8-Tage-Regel ist nicht zulässig. Also da kommt man nicht wahnsinnig weiter. Und dann bleibt nur die Option, also kein privilegierter Marktzugang mehr, sondern normaler Freihandel mit der EU. Vielleicht kann man das Freihandelsabkommen noch ein bisschen erneuern und so. Und aber dann ist es, das ist völlig unsexy. Das hat nichts mehr zu tun mit Integration, mit europäischer Idee und Friedensprojekt.
Das genau. Ist aber, also, es ist ja nichts mehr. Das unromantisch. Ist ja, das ist nicht, genau. Es ist unromantisch. Du kannst dich nicht begeistern für das. Und ich glaube eben deshalb ist es so eine interessante Zeit jetzt, oder? Weil, die SP hat wie jetzt müssen den Offenbarungseid leisten, oder? Sie haben eigentlich schon länger sich eigentlich ganz gut arrangiert damit, dass sie eigentlich die einflussreichste Partei sind in Bern. Also im Prinzip haben sie ja objektiv gar kein, sie können gar kein Interesse haben, jetzt auf Brüssel zu gehen. Weil sie haben in Bern so viel zu sagen. Die nationale Ebene ist für die SP jetzt so eine gute Ebene geworden, dass sie eigentlich dumm gewesen wären, wenn sie das wirklich durchgezogen hätten, oder? Aber sie haben natürlich gern immer noch da, als wären sie europafreundlich, als wollten sie schon noch in die EU. Aber wenn du genau schaust, was sie gemacht haben, die Politik, die sie gemacht haben, ist eigentlich immer eine sehr nationalstaatliche gewesen, aus einer sozialdemokratischen Sicht, und sie haben sich sehr wohl gefühlt dabei, oder?
Ja, ja, und die Argumentation der Gewerkschaften ist ja letztlich eine nationalstaatliche. Das ist natürlich, dort liegt der Sprengstoff drin. Genau. Dass der Pierre-Yves Meyer sagt, ja, wir wollen den Lohnschutz in der Schweiz regeln.
Absolut, absolut.
Und nicht durch ein Gericht in Luxemburg.
Aber wenn wir ehrlich sind, eben auch der Umweltschutz. Ich meine, Pestizidinitiative, wenn natürlich es die würde angenommen werden, dann könnte die mit einem Rahmenabkommen, hätte die EU über den EuGH das alles können aufheben und können sagen, nein, nein, ihr müsst jetzt da die Pestizide aus Polen oder aus Rumänien importieren. Also, es kann nicht im Interesse sein von einer Partei, die in Bern so viel Macht hat zur Zeit, dass sie auf Brüssel geht. Also eigentlich ist das wie ein Relikt aus den 90er Jahren, und das ist ja Peter Bodemann seine geniale Entdeckung gewesen, oder? Dass man eigentlich könnte als Minderheitspartei, die SP war immer die Minderheit gewesen in diesem Land, über Brüssel zu mehr Macht kommen. Jetzt haben sie eigentlich den Weg über Brüssel gar nicht gebraucht. Mhm. Sie sind in Bern geblieben und sind heute aus meiner Sicht die mächtigste Partei.
Mhm. Das ist ein bisschen so, weil sie einfach das am besten, das Spiel am besten beherrschen. Absolut. Jetzt möchte ich noch, ich bin wirklich, jetzt müssen wir wieder mal die NZZ loben. Das ist wirklich ein genialer Artikel heute über die Fallzahlen, also über die Corona-Modelle. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im Schweiz-Teil, wirklich toll. Man hat dort super auch grafisch dargestellt, wie die Szenarien von der Taskforce gewesen sind und wie die tatsächlichen Fallzahlen gewesen sind. Und es ist einfach, man kann es ganz kurz zusammenfassen. Im Moment ist es so, dass Fallzahlen tiefer sind als das beste, das schwächste Szenario, wo aber keine Lockerungen vorgesehen hat. Wir sind also besser dran, als Taskforce vorausgesagt hat, wenn wir immer noch würden Homeoffice machen und Beizen alle zu wären, drinnen und draussen, Aussenterrassen, und du erinnerst dich im März die riesen Diskussionen. Und ich meine, das ist wahnsinnig, oder? Also wir sind rund, man kann es ja sagen, es ist, also wir sind ja jetzt bei etwa 900 Fallzahlen pro Tag. Sie haben gerechnet, dass das ansteigt bis Mitte Juni auf 14.000 bis 18.000 pro Tag.
Da und das wäre, aber das wäre 14.000 wäre schon im Szenario gewesen, mit Lockerungen oder ohne Lockerungen?
Das wäre mit Lockerungen, aber nur die ersten, nicht die, die wir jetzt beschlossen haben, sondern die ersten, 12. Also, April und 3. Mai.
Und wie wird das erklärt in dem Artikel? Warum haben die sich so getoschen?
Ja, es wird einfach so ein bisschen gesagt, es habe damit zu tun, dass sich eben die Leute weiterhin brav verhalten und die Hände waschen und Abstand halten und natürlich Masken immer noch anhaben, oder? Und dann wird gesagt, ja, wir haben halt nicht können voraussehen, wie gefährlich genau da die britische und indische Variante sind. Und der dritte Punkt ist eben, dass die Teststrategie natürlich wahnsinnig gut ist.
Also, aber das hätten Sie ja vor zwei Monaten schon gewusst, dass wir mehr impfen werden und mehr testen, oder?
Ja, und ich muss halt sagen, oder wenn, also muss man auch sagen, da hat wahrscheinlich der Alain Berset richtig gesehen, oder die Szenarien, die haben eine Bandbreite von fast null Fallzahlen bis eben 18.000. Und ich meine, wenn Bandbreite so riesig ist, dann ist halt die Aussagekraft von dem Modell eigentlich tendiert gegen null, oder?
Mhm. Und also dann muss man sagen, die Modelle sind nichts wert, oder? Ja, also eigentlich müssen wir über das reden, oder? Das funktioniert nicht. Und ich meine, muss ehrlich sein, ja, der Neil Ferguson da vom Imperial College, der hat ja eigentlich das Ganze ausgelöst mit Modellrechnungen, wo sich ja herausgestellt hat, die sind völlig übertrieben gewesen, haben nicht gestimmt. Was ich unglaublich finde, ist halt schon, dass die Wissenschaftler im Prinzip da nie zur Rechenschaft gezogen werden, oder? Sie können auch, ich finde auch jetzt wieder die Taskforce, bis jetzt, ich habe noch nichts gehört von mea culpa, dass man da vielleicht die ganze Bevölkerung unnötig in Panik versetzt hat. Ich glaube, das ist etwas, was sie gar nicht sich vorstellen
können. Nein, das können sie sich nicht vorstellen. Und vielleicht ist es ein heilsamer Schock, mindestens für Politikerinnen und Politiker, dass sie denen nicht mehr alles glauben. Ich glaube auch, dass die Glaubwürdigkeit von dieser Taskforce ist völlig dahin, wenn es dann im Herbst wieder kommt. Was vielleicht sogar schlecht ist, muss ich echt sagen, oder?
Genau.
Aber die unglaubliche Modellgläubigkeit, die dann so, und dann haben sie so da, ich erinnere mich gut, wie wenn sie im Besitz von der Wort sind, oder?
Ich glaube, das ist so noch schräg. Ja, genau. Und ich finde, was ist ein guter Punkt, oder? Sie sind ja nicht nur sicher gewesen, sie hätten die Worte mit Löffeln gefressen. Sie sind unglaublich aggressiv sie gegenüber dissidenten Stimmen, oder? Sie haben die hingestellt wie die grössten Idioten und auch Ausfälligkeiten verteilt über Social Media. Das ist schon sehr peinlich, wenn man dann nachher im Prinzip so im Schilf steht selber. Also ich muss dir sagen, ich glaube, es ist ein bisschen ähnlicher Effekt wie bei den Finanzkrisen. Oder? Nach der Finanzkrise haben sich eigentlich die Ökonomen nie mehr richtig erholt. Oder? Also vor der Finanzkrise hat man noch ziemlich gelost auf Ökonomen und die Prognosen auch sehr ernst genommen. Und heute muss ich sagen, sind die Leute doch sehr, sehr gelassen. Oder? Also man traut eigentlich den Ökonomen nicht mehr. Ich würde jetzt sagen, Virolog ist wahrscheinlich jetzt langsam auch ein Beruf, so wie Journalist, wo man nicht sehr ernst nimmt und wo man einfach sagt, ist noch ein guter Quacksalber, oder? Ist noch ein bisschen, ja gut, wir sind ein bisschen unterhaltender als die Virologen, aber ich glaube, die Virologendämmerung, die ist im Gang. Das wär's, ja. Entschuldigung, ja.
Nein, wenigstens tun wir uns selber finanzieren, nicht oder Staat. Aber
genau. Gut, das war's. Bern einfach am 31. Mai, letzten Mai. Wir wünschen euch einen schönen Abend und morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.